ARD Sounds.
Es war einfach ein bisschen auf Masse ausgelegt. Ja. Und das aber wiederum können heute die Asiaten günstiger wie mir.
Und das war auch das Hauptproblem und der Grund fürs Textilsterben in Augsburg.
Das Textilsterben.
Oder?
Mhm. Und wir haben halt immer versucht, in der Nische dann noch eine Nische zu finden. Mhm. Das, was man wirklich braucht und was die anderen nicht herstellen können.
Mehr gute Gespräche. Die blaue Couch. Ein Bayern 1 Premium Podcast in ARD Sounds. Und hier ist Dominique Knoll.
Mein heutiger Gast, der kommt aus einer Stadt in Bayern, in der die älteste Sozialsiedlung Europas daheim ist, die Fuggerei. Außerdem gibt es einen wunderschönen goldenen Saal im Rathaus und das Textilmuseum. Das sollten Sie auch unbedingt mal besuchen. Augsburg letzter Weber ist bei mir heute. Herzlich willkommen, Oliver Kosel.
So, grüß Gott.
Habe ich alles richtig gesagt?
Alles richtig.
Sehr schön. Sie sind bestens erholt. Sie sehen zumindest erholt aus. Sie kommen gerade aus dem Urlaub, ne?
Jawohl.
Wo waren Sie denn?
Ich war auf einer kleinen Kreuzfahrt von Triest aus, eine Taufreise von einem neuen Schiff.
Ach schön.
Und so ein Mesner, der muss auch sowas mitmachen, auch mal eine Schiffstaufe.
Das sind Sie nämlich auch, ein Mesner und ein Weber und also sind sehr aktiv. Und wie Sie das alles in ein Leben reinkriegen, das klären wir heute noch ganz entspannt. Sie haben mit Ihrem Bruder Kosel Textil, das ist Ihr Unternehmen, sind eben auch Mesner, sind noch Gemeinderat. Können Sie sich denn da auch dann mal richtig erholen, wenn Sie auf so eine Schiffsreise gehen? Oder sind Sie da auch jemand, der ständig irgendwas unternehmen muss?
Also ich bin immer froh über jeden Seetag, den es da gibt, wenn ich keinerlei Empfang habe, kein Telefonat, keine E-Mail, nichts reinkommt, das ist die schönste Erholung.
Da ist man quasi gezwungen, die Füße mal stillzuhalten, ne?
Genau.
Ich bin ja auf Instagram auf Sie aufmerksam geworden mit einem Video über den sogenannten, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Augsburger Lumper.
Der Augsburger Lumper, genau.
Fast. So richtig den Zungenschlag habe ich nicht drauf. Den Namen, den haben Sie sich sogar schützen lassen, ne?
Den haben wir auch uns patentieren lassen beim Deutschen Patentamt. Das war nicht ganz einfach, weil die haben halt gemeint, einen Putzlumpen, den kann man nicht patentieren lassen. Mhm. Und dann haben halt mir geschrieben, was die Gründe sind und dass das geschichtlich ja Hintergründe hat. Früher war Augsburg allein in Weberstadt und wir machen jetzt wieder so, wie man es früher gemacht hat. Mhm. Vor Jakob Fugger, der die Baumwolle gebracht hat und somit kam erst das Brachant und vorher war es Leinentuch hundertprozentig da und dann haben wir halt das Ding immer wieder versucht zu erklären. Dann kamen wieder nach etlichen Monaten seitenweise Schriftstücke, dass das eben nicht so sein könnte. Und dann wollten sie wieder Begründungen von uns und dann ging das hin und her. Und dann, nochmal ein halbes Jahr später, kam wieder ein großer Umschlag. In dem großen Umschlag habe ich gedacht, jetzt kommt nochmal eine Rechnung oder was wird jetzt das sein? Mach den auf und auf einmal war das Patent drin.
Juhu! Und Lumper, das ist ja auch ein Augsburger Schimpfwort, kann man das so sagen?
Ja, das ist jetzt so eine gute Sache, ein Lumper. Das kann jetzt positiv sein. Das ist das Schöne an der bayerischen Sprache.
Man kann es dehnen.
Das ist ja ein guter Lump. Das ist natürlich ganz was Feins. Oder ein harter Lumper. Das ist natürlich wieder was anderes. Mhm. Aber wie gesagt, der Augsburger Lumper, das ist ein Putzlappen, aber von der besten Qualität.
Und das ist also kein Mikrofasertuch, ne?
Also ich bin völlig gegen Mikrofaser, das muss man einfach sehen. Das ist auch wieder aus der Kommunalpolitik raus. Ich war jetzt über 20 Jahre im Abwasserzweckverband, Obere Paar schimpft sich das. Mhm. Da sind wir zuständig für die Abwässer, die in die Augsburger Kläranlage gehen, aus unserem Bereich. Und in der Augsburger Kläranlage schafft man es eben auch nicht, die Mikroplastikpartikel rauszufiltern.
Die von diesen Mikrofaserputztüchern kommen.
Die kommen von den Mikrofaserputztüchern, aber auch durch Abriebe, durch Plastikflaschen. Mhm. Aber gerade die Mikrofasertücher sind der größte Erzeuger davon. Aber das sagt man halt nicht laut. Man will ja die Industrie auch nicht.
Ja, aber das ist eine gute Information. Ich habe die Dinger auch daheim. Ich habe da noch nie drüber nachgedacht. Ne? Das ist ein guter Tipp eigentlich.
Ja, und es ist schon auch so, dass bestimmte Oberflächen waren einfach angekratzt dadurch. Die kriegen Kratzer, gerade wenn sie schöne Armaturen haben, Badarmaturen. Da kann ich auch gleich noch eine nette Geschichte erzählen dazu. Ich war beim Wittelsbacher Landmarkt, der bei uns beim großen Möbelhaus in Fripperg stattfindet. Und dann bin ich in dem Zelt drin, kommt eine Frau rein und fängt zum Weinen an. Da habe ich gesagt, ja, so schlimm schaue ich auch nicht aus, dass ich jetzt gleich weinen müssen. Dann sagt sie, nein, sie hat ein neues Bad gekriegt und der Monteur hat nur gesagt, sie soll ja Leinentücher nehmen für ihre Badarmaturen. Mhm. Und sie hat es nicht gemacht, hat ihr ganzes Bad verkratzt. weil sie so Mikrofasertücher, weil sie hat so ganz so teuer, das von einem besonderen Hersteller, und hat das ganze Bad verkratzt und hat gesagt, das war alles umsonst.
Und der Lumpa ist aus Leinen.
100% Leinen. In Belgien und Frankreich angebaut. Ja. In Spanien und Italien wird unser Garn gesponnen und bei uns in Augsburg wird es gewebt. Konfektioniert und näht.
Und diese kleinen Videos, die Sie da auf Instagram am Start haben, Sie sind ja da immer wieder sehr aktiv, ne, mit Ihrem Lumpa und mit anderen Inhalten. Machen Sie das alles selber? Haben Sie da ein Team? Oder weil das ist ja immer ganz schön viel Arbeit auch, ne?
Das ist ein ganz winziges Team. Das ist meine Frau und ich. Und meine Frau sagt, du, ich brauche wieder ein Video. Was machen wir? Oder sie sagt mal, was wir machen. Und dann stehen wir einfach hier und mach's. Da wird nicht lang nachgedacht. Doch, es wird vielleicht kurz so 10 Sekunden. Und dann machen wir es. Und in der Regel drehen wir ein Video nicht zweimal.
Und Ihre Frau hat das auch einfach so aus sich herausgelernt, autodidaktisch?
Kann man so sehen. Ein bisschen Fortbildung gemacht bei der Volkshochschule.
Ach, schön.
Ein paar Kurse belegt.
Wer braucht schon die jungen Leute, gell? Das machen sie alle selber.
Das machen wir selber.
Und sehr schön.
Ich muss auch sagen, es macht ihr halt auch richtig Spaß.
Ja.
Und gestern haben wir wieder ein Video neu eingestellt. Dann hat es den versehentlich irgendwie auf Übersetzer da. Auf einmal sagt sie, du komm mal her, jetzt sprichst du auf einmal Französisch und Spanisch und Italienisch.
Was alles in Ihnen schlummert.
Und dann denke ich mal, schau mal an, wie gut ich das kann, habe ich gar nicht gewusst.
Wir haben Ihnen einen Lebenslauf geschrieben, den bekommt ja jeder Gast bei uns und den dürfen Sie selber vorlesen.
Ich heiße Oliver Kosel und Textil ist mein Leben. In meiner Weberei fertige ich in meiner Heimatstadt Augsburg nach alter Tradition Stoffe an. Als ich angefangen habe, waren wir noch Tausende, jetzt bin ich der Letzte meiner Art. Aber mit Gottes Hilfe hatte ich immer gute Ideen, wie ich mich gegen die Billigkonkurrenz aus Asien durchsetzen kann. Den Beistand von oben hole ich mir in meinem zweiten Job als Mesner. Morgens Beerdigung, nachmittags Hochzeit, ist da nichts Besonderes und ich bin gerne überall dabei. Mit allen Sinnen genießen, positiv allen Menschen begegnen, Lösungen finden und die Schöpfung bewahren, dazu will ich beitragen. Und ab und zu freue ich mich auf Urlaube mit meiner Frau und auf meine Modelleisenbahn. Und ich denke mir, es ist alles nur geliehen. Machen wir das Beste daraus.
Haben wir Sie da getroffen?
Absolut.
Schön. Ich habe da wirklich gestaunt, weil mir war das nicht klar, aber in Ihrer Weberei, da wird zum Teil tatsächlich noch in Handarbeit produziert. Was machen Sie denn dann noch in Handarbeit?
Wir machen vieles in Handarbeit. Wenn man sich das in der Weberei zum Beispiel, wir knoten jeden einzelnen Faden mit der Hand an. Also wenn Sie jetzt eine,
also das sind so die ersten Knoten, die man macht,
ja,
oder?
Ja, wenn Sie jetzt einen neuen Kettbaum machen, da haben wir auch eine ältere Maschine, ein älteres Modell. Wir haben einfach festgestellt, je älter die Maschinen, umso besser.
Warum?
Da kann ich einen Hammer nehmen und dann läuft sie wieder.
Die kann man selbst reparieren
einfach. Die kann ich selber nie reparieren. Okay. Wenn ein Zahnrad kaputt ist, kann man es tauschen. Oder man kann sich was einfallen lassen. Mhm. Wenn ein Zahnriemen kaputt ist oder nur ein Riemen. Wir haben auch zum Teil nur so Flachriemen drauf, wie man es halt früher gehabt hat. Wenn ich heute hochelektronische Anlagen anschaue, einfach zu riskant für uns. Weil wenn da was kaputt geht, bist du mit 5.000 bis 6.000 Euro dabei.
Das heißt, die können das größtenteils selber dann wieder richten, wenn was ist.
Können wir selber richten. Und dadurch haben wir halt viele Handarbeitssachen dabei, die aber, man muss es auch so sehen, für die Qualität besser sind. Mhm. Ich habe zum Beispiel einen Kettbaum mit 2.000 Fäden. Mhm. Und bei uns wird dann jeder Faden mit der Hand angeknotet. Und dann weiß ich sicher, dass ich keinen falschen Faden anknote, weil ich nehme von oben aus dem Geschirr raus den Faden und dann von unten aus dem Fadenkreuz und dann weiß ich genau, das ist der richtige Faden. Mhm. Und dann laufen die Faden ganz sauber parallel.
Ja.
Wenn ich es mit der Maschine mache, die Maschine übersieht einmal einen Knoten zu machen und am Schluss habe ich lauter schräg laufende Fäden,
ungleichmäßig.
Gibt Spannungsfehler und dann brauche ich nicht wundern, wenn das von dem Stoff auch nicht so gut ausschaut.
Könnte das denn eigentlich jeder gleich machen? Also wenn ich jetzt mitkommen würde zu Ihnen und mich an so eine Maschine setzen würde, oder muss man das schon auch lernen? Also gibt es dann noch eine Ausbildung heutzutage?
Es gibt nur die Ausbildung zum Textilmaschinenführer.
Gibt es immer noch.
Die gibt es immer noch. Die wird zentral in Münchberg gemacht, in Oberfranken. Damals, wo ich es gemacht habe, war das zentral für Bayern. Heute ist es mittlerweile, glaube ich, zentral für fast ganz Deutschland. Weil es ja einfach nichts mehr gibt, die das.
Also da kann jetzt nicht jeder ran, sondern das muss man schon gelernt haben.
Muss man gelernt haben, aber es gibt so viele Arbeitsschritte, wo auch wirklich ein Ungelernter das machen kann.
Mhm. Und diese ganzen Webereien, die ja im Laufe der Jahrzehnte geschlossen haben leider, haben Sie denn da irgendwie profitieren können davon auch als Letzte Ihrer Art?
Teils, teils. Wir hatten die ein oder andere Maschine daraus erwerben können. Wir haben auch dann immer wieder bestimmte Aufträge zu uns holen können, die wir dann über die Jahrzehnte immer wieder gewebt haben. Das war schon in dem Fall alles Schlechte hat was Gutes. Das war dann wieder was, wo uns wieder ein wenig geholfen hat. Aber wir haben halt dann einfach festgestellt, dass die Webereien, was die damals hergestellt haben, die meisten, das war einfach die Masse. Mhm. Wir waren für Massenproduktion ausgelegt. In dem Betrieb, wo ich gelernt habe beim Dierig, wir hatten, wenn ich nur mal ins Werk Stadtbach schaue, da waren zwei Websäle. Im einen Websaal waren 72 Maschinen gestanden. Die sind aber auf dem gleichen Artikel gelaufen. Mhm. Und nebendran waren 144 Maschinen. Die sind auch auf den gleichen Artikel gelaufen, auf Buntgewebe. Mhm. Da kann ich jetzt nicht einfach sagen, jetzt mache ich was anderes drauf. Es war einfach ein bisschen auf Masse ausgelegt. Ja. Und das aber wiederum können heute die Asiaten günstiger wie mir.
Und das war auch das Hauptproblem und der Grund fürs Textilsterben in Augsburg, oder?
Für das Textilsterben. Mhm. Und wir haben halt immer versucht, in der Nische dann noch eine Nische zu finden. Mhm. Das, was man wirklich braucht und was die anderen nicht herstellen können.
Sie sind Jahrgang 1972, geboren in Augsburg, aufgewachsen in Kissing. Da leben Sie ja auch nach wie vor, ne?
Ja.
Und Sie kommen nicht aus einer Textilfamilie.
Ja, nichts aus einer alteingesessenen Unternehmensfamilie, das ist richtig. Aber es gab immer schon bei uns Leute, die in der Textilindustrie gearbeitet haben.
Die hat man gekannt einfach, ne?
Ja, meine Tante war dort und mein Bruder war in der Firma und dann war das einfach, du bist schon damit aufgewachsen. Mhm. Es war halt nur die gute alte Zeit, wenn ich das jetzt mal so sagen darf.
Darf man natürlich sagen. Ihr Vater hat ja in der Gastronomie gearbeitet, die Mama war Bäckereifachverkäuferin und sie fiel am Wochenende bei den Großeltern, weil die Eltern ja viel gearbeitet haben, ne?
Ja, das war in der Kindheit war es aber eine schöne Zeit. Das war nur in der Zeit, wo man die Milchkühe heimtrieben hat und wo halt nur die Kirche im Dorf war. Und da war es halt so üblich, meine Oma, die ist mit mir in die Mess gegangen, die ist mit mir in den Mai an den Dach gegangen, in den Rosenkranz gegangen. Und so bin ich halt schon ziemlich christlich-katholisch aufgewachsen.
Und Sie sind auch gerne in die Kirche?
Ich bin gerne in die Kirche gegangen, weil mir hat das Singen schon immer Spaß gemacht.
Ah.
Und die haben zwar dann immer schon alle gefragt, wenn ich mal nicht da war, meine Oma oder meine Tante, ja, wo ist denn heute der gute Sänger? Und so war halt
ja,
das.
Ja, und Sie wollten sogar mal früher aus dem Urlaub heim.
Ja, das ist klar. Das war so einfach, lustig. Das war mein erstes, wenn ich es richtig überlege, das erste Mal, dass ich an den Gardasee gefahren bin.
Wie alt waren Sie da?
Das war gleich so ziemlich, da war ich in der Lehre gerade fertig, da war ich so 17, 18. Und mein Bruder, der war bei der Bundeswehr in Mittenwald und dann hat der gesagt, er fährt anschließend an Gardasee und trifft da Freunde. Ich habe nicht mitkann. Ja schon, aber ich muss halt nach Mittenwald kommen. Also was mache ich? Ich habe mir halt in den Zug reingeguckt, bin nach Mittenwald gefahren und dann sind wir an Gardasee gefahren. Aber mir war schon wichtig, dass ich am Ostersonntag wieder daheim war, bei den Großeltern in Walkertshofen und da in Kirch gehen konnte.
Das war wichtig das war dann in dem wichtig. Alter. Waren Sie gar nie mal so ein wilder Teenager, Partys feiern, trinken?
Na, so richtig glaube ich nicht. Ich bin schon gerne in die Diskothek gegangen. So ist nicht. Das war dann auch später noch so. Erst bin ich in Osternach gegangen, wenn die um 21.30 Uhr war. Mhm. Und dann bin ich anschließend nach Augsburg reingefahren in Disco. Das hat
das
alles
Beste
passieren
aus allen
können.
Welten. Ne?
Man muss alles mitnehmen.
Wo ist man denn damals hingegangen, als Sie jung waren in Augsburg?
Da gab es ein paar Discos. Aber die gibt es halt alle nicht mehr.
Ja, nur aber trotzdem jetzt für die, die jetzt vielleicht hören,
das
die Tropicana auch ihre Jugend.
Tropicana gab es früher. Ja. Dann gab es... gut, in der Marktstraße, es gibt, glaube ich, heute noch Peaches.
Mhm.
Dann,
in der Maximilianstraße, ne?
Maximilianstraße in Augsburg.
Ich glaube, das gibt es noch.
Die anderen gibt es aber gar nicht. Ich muss gerade überlegen, wie haben die geheißen. Das Amadeus hat es dann noch in Königsbrunn draußen gegeben.
Also es gab ein bisschen Party in ihrem Leben.
Ja,
sehr gut.
Es gab schon und das war auch gut so.
Sie waren ja in der Schule ein richtig guter Schüler. Sie haben gute Noten geschrieben, aber haben von sich aus gesagt, sie möchten nicht aufs Gymnasium.
Für mich war das... Eigentlich, ich weiß auch nicht, ich war da ganz vielleicht sehr profitlich eingestellt. Weil für jede gute Note hat bei meinen Großeltern und auch bei meiner anderen Oma hat es immer was gegeben.
Mhm.
Und dann habe ich immer gedacht, ja, wenn jetzt ich auf eine andere Schule gehe und nachmittags möchte ich mit der Modelleisenbahn spielen, dann kann ich das wahrscheinlich auch nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, na, ich bleibe jetzt lieber an der Hauptschule, weil dann habe ich immer meine guten Noten und das passt. Und das war auch so. Ich habe dann Erdkunde 1, Geschichte 1, Musik 1 und so weiter gehabt. Und da warst du einfach guter Schüler. Und ich war von Anfang an, glaube ich, seit der vierten Klasse war ich Klassensprecher. Und das hat mir einfach besser gefallen.
Ja.
Am Nachmittag mit dem Fahrrad rumfahren. Und dann denke ich mir, nein, ich gehe doch nicht auf die Realschule oder Gymnasium. Ich bleibe auf der Hauptschule. Und das war ein guter Weg, weil so hatte ich ein Top-Zeugnis, war gut motiviert, habe mich dann beworben damals bei der Firma Dierig in Augsburg. Und die haben natürlich gesagt, ja, so einen guten Schüler, ja, den nehmen wir sofort. Ich bin reingegangen, der Personalchef hat mir angeschaut und gesagt, jawohl, wollen Sie gleich unterschreiben.
Und Sie waren als Schüler aber auch sehr engagiert. Sie haben sogar mal einen Beschwerdebrief geschrieben an den damaligen Ministerpräsidenten, ja, an Franz Josef Strauß.
Ja, das war auch eine ganz nette Aktion, muss ich wirklich sagen. Unser Klasslehrer hat uns damals gesagt, also er bewirbt sich jetzt beim Landtagsabgeordneten, dass wir eine Reise machen dürfen im Bayerischen Landtag.
Mhm. So eine Schulexkursion,
weil wir sind als recht interessierte Klasse in Politik. Und dann kam er nach 4 Wochen und hat gesagt, ja, also leider, das ist jetzt eine Absage gekommen, Sie haben nicht so viel Kapazitäten. Und dann habe ich mit meiner Klassensprecherkollegin, zu Sandra, gesagt, also du weißt was, da schreiben wir jetzt gleich einen Strauß.
Das
probieren wir jetzt. Wir wollen doch dahin. Und dann haben wir da einen Brief geschrieben und dann hat das auch Wochen, ich habe gar nicht mehr dran gedacht. Mhm. Auf einmal kommt der Klassenlehrer rein, schwenkt den Brief so in der Hand. Dann hast du schon gesehen, da ist irgendein Wappen drauf. Dann hat er gesagt, Sandra, kommst du mal her. Dann hat er uns den Brief gegeben. Wir waren dann vor dem Brief gehockt. Wir haben uns erst gar nicht traut, den aufzumachen. Schon mal hingesetzt. Wir haben gewartet, bis alle aus der Klasse draußen waren. Dann haben wir auch geöffnet. Und dann war halt drin gestanden, dass wir recht herzlich eingeladen sind, an dem und dem Tag nach München zu kommen. Und er ermöglicht das natürlich gerne so einer interessierten Klasse, das
wow.
Ganze.
Und unterschrieben wirklich von Strauß?
Von Franz Josef Strauß waren ein paar persönliche Worte mit runtergeschrieben dann. Also du hast richtig gesehen, das war von ihm. Und er hat dann uns dann Ministerialdirigenten, seinen persönlichen Referenten nur zur Seite gestellt. Und natürlich alle Landtagsabgeordneten, die für unseren Guide zuständig waren, waren an dem Tag dann aufgereiht dran gestanden, haben
für
uns begrüßt.
Aufmarsch hat sich aber ihr Einsatz gelohnt. Aber ihn selbst haben Sie da nicht getroffen?
Ihn selber habe ich da nicht getroffen. Mhm. Ich habe ihn am Rathausplatz in Augsburg dann nochmal erleben dürfen. Mhm. Noch. Und das hat natürlich dann auch meinen politischen Weg gegangen, irgendwo dann geprägt.
In Richtung CSU?
Ja.
Ja.
Ja. Es ist so eine Sache, als katholischer Mesner tust du halt schwer.
Wenn Sie da sagen würden, ich will die Linkspartei, da wäre was los.
Ja, ich glaube auch. Ich glaube, das wäre nicht machbar.
Ihre Lehre ging dann direkt nach der Schule ja los, die Ausbildung. Und Sie haben ja gerade schon gesagt, man kann den Beruf immer noch erlernen. 3 Lehrjahre nehme ich an, oder?
Es kommt darauf an. Also 2 Lehrjahre zum Weber und die dritte ist dann zum Mechaniker.
Wie heißt es dann richtig?
Textilmechaniker. Das eine ist Textil. Maschinenführer und das andere ist dann Textilmechaniker.
Okay. Und wie sieht so eine Lehre aus am Anfang? Also womit fängt man denn da an?
Also das allererste ist natürlich den Weberknoten zum Lernen.
Ja, ist der so ein bisschen komplizierter, der Weberknoten?
Ja, also der Weberknoten.
Schade, wir haben jetzt keine Schnur. Ich würde
der ist
so gerne
sehr, sehr einfach eigentlich, aber man muss ihn sehr gut beherrschen. Mhm. Er muss sehr klein sein, er muss fest sein. Und da war es halt so in der Ausbildung, Lehrlingsabteilung, 5 Lehrlinge an dem Tag. Ihr macht nichts anderes, als den ganzen Tag einen Weberknoten. Und dann sitzt du den ganzen Tag dran und machst. Bis er so geht, dass du wirklich den im Dunkeln machen könntest, einfach mit 2 Fäden.
Haben Sie daheim auch geübt?
Nee, das ging bei mir ziemlich schnell, das hat es nicht gebraucht.
Ja, ja. Mit 27 waren Sie ja dann Meister, haben Ihre eigene Firma mit Ihrem Bruder gegründet, Kosel Textil. Wie waren denn diese ersten Jahre als Unternehmer?
Die waren sehr spannend, die ersten Jahre waren richtig spannend. Da ist die Textilindustrie in Augsburg nur gelaufen. Da war direkt nur mit den Webereien, die auch schon Kammgarnspinnerei mit der Kammgarnspinnerei. Die Direktspinnerei ist auch noch gelaufen. Dann hatten wir die Spinnerei Weberei Pferse ist noch gelaufen. Es sind sehr viele Textilbetriebe noch gelaufen. Und für die konnte ich immer wieder zum Teil Aufträge an Land ziehen und zuarbeiten. Das ist ja ganz interessant, wenn man weiß, wo das Textilmuseum in Augsburg ist, das TIM. Meine erste Halle war genau gegenüber auf der anderen Straßenseite auf dem Gelände der Augsburger Kammgarnspinnerei. Und die haben mir das eigentlich damals ermöglicht, dass ich mir selbstständig machen konnte, weil die eine passende Halle gehabt haben. Mhm. Dann habe ich von denen nur eine kleine Maschine abkaufen können, sehr günstig. Mhm. Und mit der habe ich dann starten können.
Das war die erste dann?
Das war die erste Maschine, es war eine Spulmaschine. Und dann habe ich für die was umgespult und für andere was umgespult. Und so ist es immer mehr gewachsen dann. Mhm.
Was war denn eigentlich jetzt die letzten Jahrzehnte die größte Herausforderung für Sie als Unternehmer?
Der ständige Wandel. Der ständige Wandel und der war halt der Druck, den wir immer wieder gehabt haben. Wir haben ja hauptsächlich als Zulieferer agiert, haben für andere Webereien, für die wieder so Nischenprodukte hergestellt, die vielleicht nicht bei ihnen in die Halle reinpasst haben, weil das gestaubt hat oder weil es von der Maschine nicht reinpasst hat. Die haben einen Webseil gehabt mit 20 Donje Webmaschinen oder hätte jetzt diese eine Iver Stangengreifen, das war so uralte, die hätte halt nicht reinpasst. Mhm. Also hat man die zu uns reingestellt und dann so, macht ihr das für uns? Und so haben wir das gemacht. Aber das Problem war dann einfach, es kam immer wieder die Konkurrenz und das war immer wieder der Chinese. Mhm. Das war beim Negan am Anfang so, wir haben Negan-Spulen gemacht, zigtausend Stück. Mhm. Und dann kam halt irgendwann die Rohbaumwolle billiger aus, kam das Negan billiger als die Rohbaumwolle bei uns in Deutschland kostet hat.
Das heißt, Sie müssen bis heute sehr, sehr flexibel sein, sich immer wieder Nischen suchen, wo Sie sagen, da können wir noch punkten.
Richtig. Und wir haben die Nischen immer wieder gesucht und immer wieder gefunden. Und dann kam der Wendepunkt, dass ich gesagt habe, so, jetzt müssen wir uns komplett neu erfinden. Aber wirklich komplett neu. Weil auf die Industrie, wir hatten damals, das ist noch gar nicht so lang her, wir hatten Corona, dann hatten wir die Stahlkrise. Und wir haben sehr viel Gewebe gemacht für die Stahlindustrie als Verpackungsgewebe. Ja, dann kam da keine Abnahme mehr.
Das hat man immer gar nicht so auf dem Schirm, ne, was da alles produziert wird. Ja, ja.
Wir hatten da bestimmt 20, also es gab Zeiten, da haben wir 100.000 Meter oft Aufträge gehabt, nur von einem Artikel, nur zum Verpacken von Edelstahl. Ja, dann waren die 100.000 Meter weg. Wir weben vielleicht heute noch 4.000, 5.000 Meter von dem Artikel im Jahr. Also habe ich gesagt, wir müssen uns neu erfinden. Und dann kam ein Augsburger Gebäudereiniger zu uns, der mir ein Leinentuch hingelegt hat, hat gesagt, Kusel, kannst du sowas weben? Er hat gesagt, ja, können wir schon weben, sowas. Mhm. Das ist normal kein Thema. Ich glaube, ich habe sogar so ein Garn da. Und dann haben wir gleich einen Kettbaum gemacht und haben das gewebt.
Einen Kettbaum?
Einen Kettbaum, da sind halt dann 1600 Faden drauf. Da haben wir halt 1000 Meter drauf gemacht, weil da gehen 1000 Meter drauf. Weil wenn du so viele kleine Kettbäume hast, dann musst du wieder anknoten, das ist viel zu aufwendig. Also haben wir gleich einen gescheiten Kettbaum gemacht, haben dann gewebt. Dann habe ich den angerufen und habe gesagt, so, also wir haben jetzt Stoff da, wie viel braucht er denn? Ja, 50 Tücher braucht er. Dann war ich auf 980 Meter Stoff gesessen, was machst du jetzt? Und dann haben wir gesagt, ja, jetzt müssen wir uns was einfallen lassen. Dann haben wir es bei eBay erst einmal eingestellt. Mhm. Als Poliertuch haben wir es eingestellt. Ich glaube, wir haben im halben Jahr 2 Packungen verkauft, dann war es viel. Dann habe ich gesagt, ja, so können wir auch nicht weitermachen. Und dann ist mir der Name Augsburger Lumpe eingefallen. Und das war dann der Startschuss. Und dann haben wir gesagt, so, und jetzt machen wir wirklich nur noch Produkte für den Endkunden und das andere nur nebenbei, wenn Industriekunden kommen.
Also das ist jetzt Ihr Hauptbusiness sozusagen und Sie haben es einfach auch wirklich gut verkauft. Man dem Kind einen Namen geben, da ist so ein bisschen Lokalpatriotismus natürlich auch dabei, ein bisschen Dialekt und das läuft gut, nehme ich an.
Es läuft wunderbar. Mhm. Also das muss man wirklich sagen. Wir haben die ganze Linie dann ausgebaut, weil es kam dann wieder ein Freund, der hat gesagt, du, ich war jetzt in Finnland, die haben nur Leinentücher in der Sauna. Habt ihr nicht sowas? Ja, doch, mein Augsburger Lumpergewebe. Weißt du was, dann tue ich einen anderen Schussfaden rein, dann schaut das Ganze gleich ein bisschen schöner aus. Ja. Ich meine, die ersten Saunatücher, die wir produziert haben, die waren beige. Mhm. Nur mit so einem weißen Schuss drin und so beige Kettfäden waren das. Hat nicht so besonders schön ausgeschaut. Dann konnten das immer den Leuten verkaufen auf dem Markt, indem wir gesagt haben, nein, es ist ja nicht wichtig, wie das Tuch von außen, dass das sexy ist, sondern dass der Inhalt sexy ist. Mhm. Und dann haben die Leute gelacht und haben das auch gekauft.
Ja, also Sie sind einfach immer ein findiger Unternehmer, der immer schaut, was kann ich denn noch anbieten auf dem Markt für den direkten Kunden dann. Ne?
Richtig.
Wie haben Sie denn eigentlich neben dieser Tätigkeit als Unternehmer noch Zeit, Mesner zu sein? Weil das ist ja schon also auch ein ganz schön zeitintensives, in Anführungszeichen, Hobby.
Also zum Mesner bin ich wirklich so gekommen wie die Jungfrau zum Kindi. Mhm. Wir hatten von der Jungen Union damals, wo ich Ortsvorsitzender war, haben wir ein Flutmuldenfest gemacht. Und zwar in Kissing gibt es eine Flutmulde und wir hatten das 99er Hochwasser. Und dann war eine starke Überschwemmung eben. Kissing war da sehr stark betroffen, es sind viele Keller vollgelaufen. Es war richtig böse. Und dann haben wir aber dann im Herbst zur Flutmuldenfest gemacht und gesagt, so, und den Erlös, den wir da zusammenbringen, den sollen die kriegen, die das am meisten davon geschädigt waren. Ja. Mhm. Und dann haben wir das gemacht und dann war das der Anfang, dass da ein neuer Pfarrer gekommen ist. Und den haben wir dann, das war das Erste, der hat sich dann bedankt bei uns. Wir waren die Ersten, die ihn eingeladen haben. Und dann haben wir ihn eingeladen gehabt und dann hat er sich mords gefreut. Und dann hat er so im Gespräch gesagt, ja, ihr müsst nur umziehen von Augsburg. Da hat er noch ein Kinderzimmer, das müsste hierher gebracht werden. Ja, machen wir. Dann haben wir ihm das gemacht und dann hat er wieder in der Kirche aufgerufen, ja, ich bin ja immer Gottesdienst gegangen, jeden Sonntag, ja, ihr bräucht einmal einen Aushilfsmesner, denn sein Mesner ist krank und es sind nur 2 weitere Aushilfsmesner da, ob ich das nicht machen will. Also insgesamt, ob sich nicht jemand findet. Und dann habe ich mir gedacht, ja, ab und zu bin ich sowieso in der Kirche, so einen Aushilfsmesner kann ich einmal sonntags ja machen. Bin ich zum Pfarrer gegangen und gesagt, ja, super, komm gleich her, kriegst gleich einen Schnaps. Ja, hab ich gleich einen Schnaps noch gekriegt. Hätte ich da eigentlich schon hellhörig werden müssen. Wenn ihr da gleich einen Schnaps kriegt, aber gut, dann habe ich gesagt, die fangen gleich am nächsten Sonntag, komm ich mal, so am Samstag schaue ich es mir mal an und dann am Sonntag, ja, gehen Sie da zu dem, der ist der Aushilfsmesner und da ist der Aushilfsmesner. Gut, habe mir das angeschaut am Samstag und dachte, oh ja, das schaffe ich, gehe am Sonntag hin und dann ist der Aushilfsmesner schon älterer Herr gewesen, der hat dann gesagt, ah, das ist gut, dass du kommst, mir ist schlecht, ich gehe jetzt heim. Mhm. Druckt mir den Schlüssel in die Hand und der Schlüssel ist mir geblieben.
Und dann waren Sie Mesner.
Und dann nach einem halben Jahr dann der Pfarrer gesagt, also so können wir es ja nicht machen, ja. Wir müssen jetzt einstellen.
Wir haben ja gerade vorhin im Lebenslauf gehört, also der Mesner ist ja sowas wie die rechte Hand des Pfarrers. Ne? Sie organisieren da ganz viel, morgens Beerdigung, nachmittags Hochzeit, haben wir gerade im Lebenslauf gehört. Ist es denn nicht manchmal auch, ich sage mal so emotional, sehr anstrengend, weil Sie begleiten ja Menschen in ganz wichtigen Momenten ihres Lebens auch, ja, wenn der Bund fürs Leben geschlossen wird, bei Taufen oder wenn wir einen Menschen verabschieden?
Ja, das ist auf alle Fälle eine sehr emotionale Geschichte. Man muss aber immer versuchen, das Ganze dann auch wieder ein Stück weit professionell abzuhandeln. Das ist, man muss es ja so verstehen, ich kann jetzt nicht da draußen die Lesung lesen und dann auch in Tränen ausbrechen. Das ist oft eine schwierige Geschichte.
Also sie rührt es schon innen,
innerlich. Ja klar, das kann einen anrühren, das muss auch einen anrühren. Besonders wenn man dann die Leute noch persönlich kannt
eben,
hat.
Ne? Ja.
Und dann muss man schon versuchen, irgendwo einen Punkt anzufixieren und dann schaut man dahin und schaut jetzt nicht
die weinenden Menschen an.
Und das ist aber, denke ich, eine ganz wichtige Aufgabe, die man als Mesmer da hat, weil man ist auch die erste Ansprechperson. Mhm. Es ist oft so, dass die nicht gleich zum Pfarrer gehen bei einer Beerdigung, sondern die oft beim Mesmer anrufen und sagen, du, da und da ist das, wie schaut's aus und so. Und dann kümmert man sich drum. Und es ist oft so, dass wir auch Taufen haben, wo dann wirklich, oder Hochzeiten, es ist wirklich das Jahr als Mesner, das ist so, es kann passieren, dass du ein Großelternteil beerdigst von jemandem, wo du aber 14 Tage später die Hochzeit machst von den Enkeln. Habe ich jetzt erst gehabt in Mering. Das ist schon so eine Sache, wo du dann denkst, also es ist schon, was man so alles macht.
Das pralle Leben.
Das ist das pralle Leben.
Alles, was dazugehört, ja.
Und auf der anderen Seite sind dann aber wieder schöne Momente. Ich habe Ministranten gehabt, da war ich schon bei der Taufe dabei, dann bei der Erstkommunion, dann waren es Ministranten und heute sind sie verheiratet und haben schon wieder ein Kind.
Schön.
Und das ist halt das Schöne, man merkt auf der einen Seite, man wird alt, aber man ist halt bei den Leuten dabei, man ist dran. Was ich bloß gemacht habe und das sage ich immer zu den Leuten, ihr braucht mich nicht einladen, weil wenn ich auf jede Beerdigung auf den Leichenschmaus gehe, dann schaue ich noch kugelrunter aus, wie ich schon bin und das muss auch nicht sein. Man macht es ja ganz.
Sie selber haben ja nicht kirchlich geheiratet.
Doch, ich habe kirchlich geheiratet.
Ach so, aber nicht in Ihrer Kirche.
Nicht in meiner Kirche.
Ah.
Standesamtlich in Kissing natürlich.
Ja.
Das war halt auch so, meine Frau und ich, wir haben überlegt, wie machen wir es? Machen wir es hier? Wir hätten auch eine schöne Dorfwirtschaft gehabt, wo wir, mit dem Wirt auch sehr gut befreundet sind in Beingelkirch. Und dann haben wir gesagt, ja, aber wenn wir das jetzt da machen, von meiner Frau, wir müssen 150 Leute da einladen, von mir 150 Leute, ich muss einen Gemeinderat einladen, ich muss den. Ja, dann sind wir bei 300 Leute.
Das ist ein bisschen massiv, ja.
Und was mache ich dann? Ich kann jedem die Hand schütteln, aber das war's. Und dann haben wir es ein bisschen anders gemacht. Wir haben dann einen Polterabend gemacht, wo wir bestimmt Leute eingeladen haben. Wir haben standesamtlich gemacht in Kissing, da hat dann der Männergesangsverein gesungen. Und der Gemeinderat war einfach da, die haben dann noch einen Sektempfang für mich gemacht. Und dann haben wir am Gardasee in Malcesine geheiratet.
Oh.
Muss man aber auch dazu sagen, kommt einfach daher. Also mein erster Gardasee-Urlaub war in Malcesine.
Haben wir gehört vorhin, ja.
Dann aber auch meine Frau, die ist da schon, glaube 30 Jahre ins gleiche Hotel schon vorher gefahren. Und war mit dem Hotelier sehr befreundet und ich natürlich dann auch sehr schnell, weil der am gleichen Tag Geburtstag gehabt hat, im gleichen Jahr. Mhm. Wir sagen, wir sind Brüder. Und dann haben wir gesagt, ja du, dann mieten wir bei dir das komplette Hotel. Und dadurch, dass man ja selber Mesmer ist, hat man es ja leicht. Man hat halt dann, ich habe damals meinen damaligen Chef gefragt, ob er es machen würde, der heute Chef von Renovabis ist. Und der hat natürlich die besten Beziehungen gehabt, der Thomas, Professor Dr. Thomas Schwarz. Und das war natürlich eine super Geschichte. Der hat mir das gemanagt mit dem Bistum in Verona, mit dem örtlichen Pfarrer. Da bin ich dann auch nochmal hin, habe mir vorgestellt. Und da, Sacristano, ach ja, wunderbar, weil das haben die in Italien nicht so oft.
Ja, schön.
Und dann hat der noch ministriert bei unserer Hochzeit. Und dann waren wir halt der engste Familienkreis und Freundeskreis. Wir waren vielleicht 50 Leute. Und das war gerade schön.
Und das war erst vor 4 Jahren, ne?
Vor 4 Jahren.
Haben Sie Ihre Frau so spät kennengelernt oder haben Sie so lange rumgetrödelt mit heiraten?
Ja, wahrscheinlich. Das war einfach zu viel. Ja. Ich war ja bei bei zig Vereinen dabei und die arbeiten zwei Vollzeitjobs. Das
da haben Sie Ihre Prioritäten nicht ordentlich geklärt, Herr Kose.
Ja, so ist es, so ist es.
Aber ist ja gut ausgegangen.
Ist gut ausgegangen, Gott sei Dank, aber auch halt über die moderne Schiene.
Das heißt online gedatet.
Online gedatet und hat funktioniert.
Super, wie lange haben Sie gebraucht?
Bis ich sie rumgekriegt habe.
Nein. Bis ich sie gefunden habe. Weil viele sagen ja, 3 Jahre bin ich jetzt schon im Netz oder auf irgendeiner App und es dauert ewig. Haben Sie auch so lange gesucht?
Nein. Nee? Nein, eigentlich nicht. Nein.
Ja, wie lang denn?
Das ging höchstens ein halbes Jahr, hätte ich gesagt.
Wirklich?
Ja. Und dann habe ich schon mal angeschrieben gehabt und dann hat es wieder nichts mehr hören lassen von sich. Aber ich war... Da bin ich dahinter und dann gebe ich nicht so schnell auf. Und dann habe ich es wieder mal angeschrieben und dann haben wir uns doch getroffen.
Herzlichen Glückwunsch auf alle Fälle. Ist ja gar nicht so leicht, wenn man mal über 30 ist, ne? Nochmal jemanden zu finden.
Ja, aber wie sagt meine Frau so schön, man hat halt dann jemanden, der ist schon fertig.
Ja, sehr gut. Sie haben gerade gesagt, Sie haben in Malcesine geheiratet. Der Gardasee ist so ein bisschen Ihre zweite Heimat, kann man sagen. Was ist denn Ihr Lieblingsplatz da am Gardasee? Ist es Malcesine? Gibt es da einen bestimmten Spot, wo Sie ganz besonders gerne sind?
Ja klar, also Malcesine, das ist einfach wie eine zweite Heimat für uns. Wir sind da mittlerweile mit bestimmten Gastronomen natürlich sehr persönlich befreundet und haben auch so Freunde dort, wenn man oft über die Straße geht, wird man schon grüßt und denkt man sich wieder, hey, wer war jetzt das wieder? Selber weiß man es gar nicht mehr oft. Ja. Aber das ist halt wie zu Hause. Und sicher, da gibt es die ein oder andere Bar, wo man dann Sonnenuntergang anschaut.
Welche ist es denn? Als so einen kleinen Reisetipp jetzt für alle, die im Sommer hinfahren.
Ja, hoffentlich kriege ich da noch einen Platz dort in der Oasi-Bar.
Oasi-Bar in Malcesine, ja, okay.
Ist ein wunderbarer Platz für einen Sonnenuntergang zum Anschauen.
Guter Tipp. Und ich habe vorhin am Anfang unseres Gesprächs ja schon ein bisschen von Augsburg geschwärmt, weil ich habe da auch mal ein paar Jahre gelebt in Augsburg und habe das als sehr, sehr schöne Zeit in Erinnerung. Was macht denn für Sie Augsburg besonders?
Was für mich Augsburg besonders macht... Das muss ich ja groß ausholen. Zum einen die Altstadt, die Geschichte. Man muss einfach sehen, Augsburg ist über 2000 Jahre alt und ich bin sehr geschichtsinteressiert. Dann wie zum Beispiel die Wasserwerke, damals schon vor 500 Jahren hatten wir ja schon Wasserversorgung in Augsburg. Aber natürlich die schönen vielen Ecken, die wir haben. In der Altstadt unten zum Beispiel, in meinem Stammlokal, ist es auch wieder sowas, das darf ich auch nicht laut sagen, sonst kriege ich gar keinen Platz mehr drin. Ja, das ist einfach, man trifft dort immer wieder die gleichen Leute. Da merkt man eigentlich, wie provinziell eigentlich Augsburg ist.
Na, was heißt provinziell? Sie sind halt auch ein heimatverbundener Mensch, ne? Also das ist natürlich, was sehr schön ist, wenn man sehr lange an einem Ort ist, da hat man einfach ganz viele Fäden gesponnen.
Ja, auf alle Fälle. Das merkt man halt auch. Dadurch, dass man halt überall verstrickt ist, wo es wirklich verstrickt ist, mit der Politik oder mit anderen Bereichen, mit der Kirche, triffst halt irgendwo immer wieder jemanden.
Und wo ist in Augsburg Ihr liebster Ort?
In Augsburg mein liebster Ort, das ist wirklich...
Also meiner ist die Kahnfahrt. Das finde ich wahnsinnig romantisch. Vor sehr, sehr vielen Jahren hatte ich da mal ein sehr romantisches Date im Ruderboot. Das war ganz schön mit Picknick.
Ja, das ist ein wunderschönes Eck, die Kahnfahrt. Es kommt immer darauf an, zu welchem Zeitpunkt. Also zum
Im
Beispiel,
Sommer, sagen wir mal Augsburg ja. Im Sommer.
Ja, dann muss man aber auch sagen, wenn ich zur Ulrichswoche bin, natürlich die Ulrichsbasilika. Das ist einfach ein erhabener Ort,
ja.
Der einfach Ausstrahlung hat. Das muss man ganz klar sagen. Aber wenn ich halt auch in die Altstadt gehe, ist einfach durch die engen Gassen spazieren gehen.
Die vielen kleinen Brücken, die es gibt
ja,
in Augsburg.
Ja, ne? Wir haben mehr Brücken wie Venedig, das weiß bloß der wenigste.
Ja, ja. Das ist echt schön.
Und das ist einfach schön, das Wasser plätschert und dann ist da wieder eine kleine Kneipe und da wieder ein gutes Lokal.
Also schauen wir mal alle hin in Augsburg.
Ja.
Haben wir noch ein paar Leute begeistert heute bestimmt, Herr Kosel. Ja. Zum Schluss gibt es eine Frage, die ich jedem Gast stelle. Was würden Sie Ihrem 20-jährigen Ich aus heutiger Sicht gerne sagen?
Ja, zum einen die Lottozahlen, wenn ich sie wüsste von vorher, dann hätte er im Lotto gewonnen. Das wäre jetzt eine gute Sache, aber ist für den 20-Jährigen. Aber nein, wie soll ich sagen, es ist, ich glaube, ich würde es wieder so machen. Mach's wieder so, leb dein Leben, lebe sozial mit deinen sozialen Netzwerken, sei hilfsbereit, hilf den Leuten. Ich würde es ihm wieder so sagen, ich habe immer... Ja, wenn man so viele Leute kennt, also ich könnte jetzt einfach in Kissing bei 10 Leuten wahrscheinlich anklingeln und würde auch eine Tasse Kaffee kriegen. Ach Mensch, schön, dass du da bist, komm, setz dich her. Das ist halt das, wo ich mir dann denke, oh ja, du bist auch geliebt von anderen.
Also man kann sagen, alles richtig gemacht.
Alles richtig gemacht, würde man schon sagen.
Schön.
Ja.
Dann haben wir es doch schon. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute da waren, uns mit ein bisschen mit in die Augsburger Fuggerstadt genommen haben. Es waren ganz schöne Eindrücke und ich danke Ihnen fürs Gespräch.
Ich danke auch.
Die Bayern 1 Premium Podcasts in der App ARD Sounds und auf bayern1.de. Hören Sie auch Besser Leben. Praktische Tipps, Umwelt- und Verbraucherthemen.
Bayern 1 gehört ins Leben.